Für die Predigt hören wir einen Vers aus dem Hebräerbrief. Hebräer 9, Vers 15. Darum ist er, Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene, ewige Erbe empfangen. Ich lese diesen Vers nochmal. Darum ist er, Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, durch seinen Tod die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Lasst uns beten. Herr Christus, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Amen. Meine liebe Brüder und Schwestern, beim Stichwort Erbschaft, da können uns frohe, aber auch traurige Dinge einfallen. Traurig ist an einer Erbschaft der Umstand, dass jemand verstorben ist. Und meistens einer, der dem Erben nahe gestanden ist. Froh machen kann dann der materielle Segen einer Erbschaft. Traurig sind dann vielleicht wieder die Streitigkeiten, die manchmal unter den Erben auftreten. Wie zum Beispiel auch bei zwei Brüdern zur Zeit von Jesus. Da kam einer zum Herrn und sagte: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus hat ihn dann abgewiesen und ihm gesagt: Ich bin nicht euer Erbschlichter. Lukas 12. Nee, Jesus ist wirklich nicht in die Welt gekommen, um bei unseren kleinkarierten menschlichen Streitereien Schiedsrichter zu spielen. Wenn dieser Erbstreiter von damals gewusst und geglaubt hätte, wozu Jesus wirklich gekommen ist, dann hätte er nicht mit solchen Lappalien belästigt. Aber wozu ist Jesus wirklich gekommen? Er kam nicht als Erbschlichter, sondern als Erblasser, einer, der ein Erbe weitergibt. Er kam, um uns durch seinen Tod zu Erben so unschätzbar großer Güter zu machen, dass dahinter jede menschliche vergängliche Erbschaft verblasst. Wenn das dieser Erbstreiter von damals doch gewusst und geglaubt hätte. Wir wissen es. Wir wissen von dem großen Erbe, das durch Jesu Tod uns gehört. Das Himmelreich, die Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer. Wenn wir das wissen, dann haben wir es nicht nötig, uns um menschliche Erbschaften zu streiten oder überhaupt die Dinge dieses Lebens. Das sind neben diesem großen Erbe kleine Fische. Wir haben eine Erbschaft bekommen von Gott, mit der wir für immer ausgesorgt haben. Das Problem, das wir aber oft noch haben, ist folgendes: Wir vergessen das leicht. Darum wollen wir uns heute erneut an diese Geschichte von der großen Erbschaft erinnern, die uns Gott überlässt, die uns durch Jesu Tod überlassen ist. Diese Geschichte, die klingt wie ein Märchen, aber sie ist wahr, sie ist echte Geschichte. Es geht da um einen König und sein Volk. Der König liebt sein Volk über alles. Er tut alles erdenklich Gute für sein Volk. Wir kennen solche Geschichten aus der Vergangenheit, wo dann Könige zu besonderen Gelegenheiten Menschen großzügige Geschenke machen oder die Erfüllung von Wünschen anbieten, bis hin, dass sie die Hälfte ihres Königreichs vermacht kriegen. Aber dieser König, nämlich Gott, der bietet allen aus seinem Volk, allen, das ganze Königreich an. Er möchte mit ihnen herzliche, innige, liebevolle Gemeinschaft haben. Und deshalb schließt der König einen Bund mit seinem Volk. Den ersten Bund oder den alten Bund, von dem hier auch im Hebräerbrief die Rede ist. Freilich ist es kein Bund, wie wir ihn kennen, also zwei Gleichberechtigte auf Augenhöhe, die zusammen sagen, so, wir machen das jetzt zusammen, sondern das ist ein Bund im alten Sinne, eine Verfügung von Seiten des Königs, ein einseitiger Bund, die sein Verhältnis zu den Untertanen regelt. In diesem Sinn bedeutet Bund auch Testament. Auch ein Testament ist ja eine einseitige Verfügung, die dann in Kraft tritt, wenn der, der sie verfügt hat, zum Tod gekommen ist. Der König, der erlässt also für sein Volk den alten Bund, das alte Testament. Er verfügt, wenn ihr mich als König akzeptiert, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr meine Gesetze haltet, dann wird es euch sehr gut gehen in meinem Königreich, für immer. Wenn ihr aber gegen meine Bundesregeln verstoßt, wenn ihr ungehorsam werdet, dann müsst ihr Strafe leiden, bis ihr schließlich aus meinem Königreich vertrieben werdet. Dieser alte Bund, das war eine wunderbare Verfügung, aber er hat eben Bedingungen. Wenn du es gut machst, dann bekommst du etwas. Und wie glücklich könnte das Volk jetzt leben? Aber die Sache entwickelt sich leider ganz anders. Denn dieses Volk des Königs, das wird in großer Mehrheit seinem König untreu. Es gehorcht ihm nicht, es vertraut ihm nicht, es will andere über sich herrschen lassen. Das Volk verachtet seinen König und dessen Bund. Der König seinerseits bleibt dem Bund treu und folglich straft er immer wieder den Ungehorsam. Ja, und dann müsste er eigentlich schließlich das ganze Volk aus seinem Reich ausstoßen. Er müsste sich von ihm abwenden. Das hatte er in seinem alten Bund ja so verfügt und angedroht. Aber da ist auf der anderen Seite die Liebe zu seinem Volk. Wir können es nicht ermessen und fassen, aber er hat sein böses Volk immer noch lieb. Und er sehnt sich immer noch nach friedlicher, nach harmonischer Gemeinschaft mit seinem Volk. Was tut er also? Er schließt einen neuen Bund. Er setzt eine neue Verfügung. Nicht, dass der König sich selbst untreu wird, sein alter Bund bleibt nach wie vor bestehen, der Bund des Gesetzes. Er wischt das nicht einfach mit einer Handbewegung weg, was er einmal sehr feierlich und ernsthaft verfügt hat. Wenn das Volk sich schon nicht an den Bund hält, so will er doch selbst weiter zu deinem Bund stehen. Nein, der alte Bund bleibt, aber der neue kommt dazu, baut auf den alten auf und gibt dieser trostlosen Situation eine unerwartete Wendung. Trostlose Situation, das Volk wendet sich ab von seinem König und schmeißt das, was er ihm versprochen hat, einfach weg. Aber durch den neuen Bund gibt es eine unerwartete Wendung. Das Neue Testament. Der König hat einen Sohn, der ihm nur Freude macht. Vater und Sohn lieben sich sehr. Sie sind eins. Und der Sohn, der teilt auch die Liebe vom Vater zu diesem abtrünnigen Volk und ist bereit, dem Vater dabei zu helfen, das Volk zurückzugewinnen. Darum willigt er in den neuen Plan ein. Neuen Bund des Vaters. Und dieser Plan sieht so aus. Der Sohn lässt sich stellvertretend für das ganze Volk aus dem Reich seines Vaters verbannen. Er trägt die Strafe des alten Bundes, die nicht er, sondern das Volk verdient hat. Das wird ihm sehr schwer, das wird ihm sehr bitter, aber er tut es. Aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu dem Volk. Da lässt der König den neuen Bund ausrufen. Jeder, der seine Schuld bekennt und bereut, jeder, der zu friedlicher, zu liebevoller Gemeinschaft mit dem König zurückfinden möchte, soll dazu Gelegenheit haben. Er soll nur das Werk des Königssohns annehmen, darauf vertrauen, dass seine Schuld auf diese Weise bereinigt ist. Der König verfügt, jeder, der ihm und seinem Sohn vertraut, soll Erbe des Königreiches sein, trotz seines Ungehorsams. Denn an den Ungehorsam will der König nicht mehr denken. Warum? Weil sein Sohn den getilgt hat. Dieser Sohn ist also die Schlüsselfigur des neuen Bundes. Der Mittler, der Vermittler, der diesen Bund möglich macht, der vermittelt zwischen dem König und dem Volk. Und darum holt der König ihn auch wieder zurück in sein Reich und setzt ihn zum Herrn über das ganze Volk. Soweit die Geschichte vom König, von seinem Sohn, von dem Volk, von dem alten und neuen Bund. Wie gesagt, das ist kein Märchen. Das ist echte Geschichte. Es ist Gottes wahre Geschichte, in der Weltgeschichte verankert. Gottes wahre Geschichte mit seinem Volk Israel und darüber hinaus seine Geschichte mit allen Menschen. Gottes Bundesschlüsse, die sind kein Denkmodell, durch das wir ein bisschen Trost und Lebenskraft bekommen sollen, sondern sie gelten wirklich. Gott hat sie in heiligem Ernst geschlossen. Und unser Predigtvers, der fasst diese Geschichte sehr dicht und komprimiert in einem einzigen Satz zusammen. Christus ist der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und noch die Erklärung, wieso sein Tod notwendig. Christus ist der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod der Geschehnis zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Der neue Bund, das Neue Testament des Evangeliums ist in Kraft getreten durch Jesu Tod und bestätigt durch Jesu Auferstehung. Jesus ist der Erblasser dieses unschätzbaren Erbes, das wir in Gottes Königreich für immer sein dürfen. In Frieden, in Eintracht, in herrlicher Gemeinschaft mit Gott. Jesus hat sich hinausstoßen lassen aus dem Land der Lebendigen, hinaus aus der Gemeinschaft mit dem Vater, um die Forderungen des alten Bundes an unserer Stelle zu erfüllen. In seinem Leben hat er die positiv erfüllt. Er hat den Willen des Vaters gehalten. Mit jeder Phase seines Lebens, in jeder Millisekunde seines Lebens. Aber er trägt eben auch die andere Seite des alten Bundes. Die Drohung, wenn Gottes Gesetz übertreten wird, dann muss Strafe passieren, dann muss Genugtuung passieren. Und das erfüllt Jesus auch. Sein passiver Gehorsam. Und er schreit am Kreuz, im Matthäus-Evangelium ist uns das aufgeschrieben, er schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Fluch, die Strafe des alten Bundes, des alten Gesetzesbundes lagen auf ihm. Das ist das schreckliche Geschehen des Karfreitags. Und das ist eben nur ein Zeichen von Gottes Solidarität mit den Leidenden, wie es heute oft ausgelegt wird. Nein, es ist Gottes bitterer Ernst, was da auf Golgatha geschah. Sein gerechter Zorn über Sünde. Sein gerechter Zorn, der Genugtuung verlangt, der Strafe verlangt, der Gerechtigkeit verlangt. Da wird sichtbar, was mit uns geschehen würde, wenn es den neuen Bund nicht gäbe. Wie froh und glücklich können wir über den neuen Bund sein. Durch den Tod Jesu machen wir die größte Erbschaft, die es gibt. Wir erben den Himmel. Wir erben Gemeinschaft mit Gott. Und zwar in Ewigkeit, aber auch schon hier und jetzt. Wenn uns das deutlich wird, dann gibt es eine Tragfähigkeit im Leben, die uns in diesem Leben hier nicht geschenkt werden kann. Es sind uns so viele Dinge wichtig in diesem Leben. Man kämpft dafür, mal mehr, mal weniger. Man kämpft gegen andere, man kämpft um Macht und man kämpft um Einfluss. Man kämpft um Ehre. Aber das ist alles nichtig gegenüber diesem Erbe, was Jesus uns geschenkt hat. Was er uns immer wieder zusichert. Du bist versöhnt mit Gott. Mach dir das klar, was für ein Riesengeschenk das ist. Du kannst dich nicht selbst versöhnen mit Gott Vater. Denn der alte Bund sagt, jedes Jota, jeder Punkt im Gesetz muss mit ganzem Herzen, mit voller Liebe zu Gott und den Mitmenschen gehalten sein. So heilig ist Gott. Wenn du daran dein Scheitern erkennst, wenn du daran erkennst, ich kann es nicht und oft will ich sogar gar nicht, muss ich gestehen, dann flieh zu Christus, flieh zum neuen Bund, flieh zum Evangelium. Denn die ausgebreiteten Arme von Jesus am Kreuz, die schenken dir das Erbe, was du nicht selbst dir erwerben kannst. Gottes Gnade, Versöhnung, Liebe, das Himmelreich. Wisst ihr noch, wie der erste Satz dieser Predigt lautete? Er lautete beim Stichwort Erbschaft, da können uns frohe, aber auch traurige Dinge einfallen. Ich meine, so geht uns es heute am Karfreitag, wenn wir an unsere Himmelserbschaft denken. Traurig werden wir, wenn wir daran denken, wie sehr wir unseren lieben König Gott gekränkt und verletzt haben mit unserem Ungehorsam, mit unseren Sünden. Traurig werden wir, wenn wir daran denken, wie teuer Gottes Sohn, der neue Bund, zu stehen kam, als er unter bittersten Qualen unsere Strafe trug. Aber froh können wir werden, wenn wir an die große Erbschaft des Himmelreichs denken, die uns auf diese Weise erworben ist. Da dürfen wir froh werden. In einem gleichzeitig. Traurig und froh. Wie wunderbar ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. Und du darfst das glauben. Und du darfst dich in jeder Lebenssituation darauf berufen. Ich gehöre zu meinem Erlöser. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Weil er schenkt mir dieses Erbe. Wenn Gott für mich ist durch Jesus, wer kann dann gegen mich sein? Nichts, nichts. Himmel im Himmel und auf Erden. Keine Gewalten, keine Mächtigen, keine Kräfte können mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wir sind Erben des Himmelsreichs, durch Jesus zu Erben gemacht. Und der Tod, der hat nicht das letzte Wort, so wie es bei einer menschlichen Erbschaft ist. Jesus ist am dritten Tage auferstanden von den Toten und lebt. Aber das ist das Thema von Ostern, von übermorgen. Amen.